Weißt du, wenn wir so im Alltag an alten Gebäuden vorbeigehen, dann nehmen wir die ja oft nur als Kulisse wahr, oder?
Absolut.
Also da steht dann halt so ein Fachwerkhaus an der Ecke, vielleicht auf dem Weg zum Bäcker. Man wirft einen kurzen Blick auf die Holzbalken, bewundert das vielleicht so ein bisschen und denkt dann direkt wieder an seinen Einkaufszettel.
Ja, das ist leider echt oft so.
Aber stell dir mal für einen kurzen Moment vor, du stehst vor einem Gebäude, das nicht nur seit fast einem halben Jahrtausend exakt an dieser einen Stelle steht, sondern das wirklich alles miterlebt hat.
Oh ja, und mit alles meinen wir wirklich alles.
Genau. Kriege, die ganze Landstriche entvölkert haben, Hungersnöte, architektonische Modeerscheinungen und das finde ich am spannendsten, radikale, fast schon absurde Zweckentfremdungen der eigenen Räumlichkeiten.
Wahnsinn eigentlich, wenn man das so zusammenfasst.
Total. Ein stummer Zeuge, der den Nachhall der Reformation genauso in seinen Balken gespeichert hat wie, naja, das Klappern von Fahrradketten in der Nachkriegszeit. Genau auf so eine Zeitreise nehmen wir dich heute mit. Wir knüpfen uns ein ganz spezielles Bauwerk vor, nämlich das alte Rathaus in Plüderhausen.
Um da direkt mal zu klären, woher wir eigentlich die Details für diesen Deep Dive nehmen, wir stützen uns heute exklusiv auf die Ausgaben Nummer 6 und 7 der Plüderhäuser Geschichtsblätter.
Ah, die von Hans König verfasst wurden, richtig.
Exakt. Und dazu fließen zwei enorm präzise bautechnische Untersuchungen aus den Jahren 1990 und 1991 ein, sowie eine Diplomarbeit von Horst Hofmann. Die ist aus dem Jahr 1986.
Okay.
Wenn man diese ganzen Akten, die Pläne und auch die Holzanalysen nebeneinander legt, dann merkt man schnell, wir betrachten hier nicht nur tote Materie. Wir rekonstruieren anhand von Holz und Stein das pulsierende und manchmal extrem leidgeprüfte Herz einer ganzen Gemeinde.
Ja, das ist ein super Punkt. Lass uns da mal ganz vorne anfangen, bevor wir uns nämlich in die dramatischen Ereignisse stützen, die in und um dieses Rathaus passiert sind, müssen wir einen Blick auf das Fundament werfen.
Oder eben auf das fehlende Fundament.
Genau das. Wenn man im 16. Jahrhundert ein massives öffentliches Gebäude plant, dann erwartet man doch eigentlich ein riesiges, kühles Kellergewölbe.
Mhm. Für Wein, Vorräte, Akten.
Ja, genau, das muss ja irgendwo hin. Aber dieses Haus hat überhaupt keinen Keller. Haben die das einfach vergessen?
Vergessen sicher nicht, nein. Das war eine gezwungene architektonische Entscheidung. Das Rathaus steht nämlich direkt an der Rems.
Okay, und das war ein Problem?
Und was für eins. Heute stellen wir uns Flüsse ja oft als begradigte, zahme Gewässer vor. Aber im 16. Jahrhundert war die Rems extrem unberechenbar.
Ah, wegen dem Grundwasser?
Genau, der Grundwasserspiegel war massiv höher. Hätte man dort einen Keller ausgehoben, hätten die Bauherren im Grunde ein unterirdisches Schwimmbecken gebaut.
Krass, das Wasser wäre also ständig reingedrückt.
Richtig, man musste also direkt auf Bodenniveau beginnen. Und da stoßen wir auch schon auf das eigentliche Drama dieses Baus.
Welches Drama?
Wir können das Baujahr durch die sogenannte Dendrochronologie ja erstaunlich exakt auf das Jahr 1569 datieren. Das war das Büro Lorum und Bleier, die das gemacht haben.
Warte mal kurz. Dendrochronologie, das ist diese Methode, bei der man die Jahresringe der verbauten Baumstämme liest, oder?
Exakt.
Also man vergleicht das Muster der dicken und dünnen Ringe mit bekannten Klimadaten und kann dann quasi auf das Jahr genau sagen, wann dieser spezielle Baum gefällt wurde.
Ja, das ist wie ein biologischer Barcode, der im Holz gespeichert ist. Und Plüderhausen war zu diesem Zeitpunkt schätzungsweise 450 Jahre alt.
Okay, 1569 also.
Genau.
Aber das Spannende ist jetzt nicht nur das Wann, sondern das Wie. Das Gebäude ist ein freistehender Stockwerksbau.
Mhm.
Und die oberen Etagen ragen über die unteren hinaus. Das nennt man eine Auskragung.
Ah, diese typischen überstehenden Stockwerke bei alten Fachwerkhäusern.
Richtig. Und wir finden da extrem massive, völlig überdimensionierte Eichenbalken in den Außenwänden.
Überdimensioniert? Ja, total. Dazu doppelt gelegte Hölzer aus Tanne, aufwendig abgerundete Balkenköpfe, also gefaste Kanten, damit das Holz nicht splittert.
Das klingt nach richtig viel Handarbeit.
Absolut. Und unter dem Dach stützen gebogene Streben die Konstruktion. Die nennt man im Volksmund übrigens liebevoll das schwäbische Männlein, weil die so aussehen wie eine kleine Figur, die mit ausgebreiteten Rahmen die Decke hochhält.
Das schwäbische Männlein, das ist ja ein großartiger Begriff. Aber das klingt alles nach einem unglaublichen Aufwand. Warum baut man ein Rathaus wie so eine Festung aus extrem harter Eiche? Das muss doch unfassbar schwer zu bearbeiten gewesen sein.
War es auch. Um das zu verstehen, müssen wir uns in die Psyche der Handwerker von 1569 versetzen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was war da los?
Also, 11 Jahre zuvor, im Jahr 1558, hatte die Baubehörde des Grafen von Württemberg eine völlig neue Bauvorschrift erlassen.
Aha.
Bis dahin war die Standardverbindung im Fachwerk die sogenannte Überblattung. Man nahm zwei Balken, schnitt bei beiden an den Enden quasi die Hälfte der Holzstärke weg und legte sie dann einfach übereinander.
Das leuchtet mir statisch aber nicht ganz ein. Wenn ich von einem tragenden Balken die Hälfte wegschneide, dann halbiere ich doch auch seine Tragkraft, oder nicht?
Völlig richtig.
Und wenn es dann regnet, sammelt sich das Wasser doch genau in dieser flachen Ritze und das Holz fängt an zu faulen.
Du triffst exakt den Kern des Problems. Es war statisch riskant und extrem anfällig für Feuchtigkeit. Deshalb verbot die Obrigkeit diese Technik rigoros.
Krass, einfach so verboten.
Ja, die Zimmerleute mussten nun diese neuen, auskragenden Konstruktionen bauen, bei denen das obere Stockwerk wie so ein kleiner Balkon übersteht.
Okay, das schützt die untere Fassade vor Regen und bringt oben mehr Platz.
Genau, aber die Handwerker hatten damit schlichtweg kaum Erfahrung. Die Statik verhält sich da nämlich völlig anders.
Okay, verstehe. Das heißt, du bist Zimmermann im Jahr 1569.
Mhm.
Die Obrigkeit verbietet dir die Bauweise, die schon dein Vater und Großvater angewendet haben. Plötzlich musst du diese neuen Auskragungen bauen. Da schwingt doch pure Panik mit, dass dir dein brandneues Rathaus beim ersten starken Herbststurm einfach einknickt.
Ja, absolut.
Also nimmst du aus reiner Unsicherheit einfach doppelt oder dreifach so dicke Eichenbalken wie nötig, nur um bloß auf der sicheren Seite zu sein?
Was hier halt wirklich faszinierend ist. Man könnte es Panik nennen, ja, aber ich würde eher sagen, es war ein extremes Risikomanagement aus mangelnder Routine.
Risikomanagement durch Materialschlacht sozusagen.
Exakt. Die Hölzer sind statisch gesehen maßlos überdimensioniert. Aber diese angebliche Schwäche, also die mangelnde Erfahrung der Zimmerleute, führte am Ende zu einem Gebäude von einer fast schon trotzigen Standfestigkeit.
Wahnsinn! Ein filigraneres Haus nach alten Mustern hätte die kommenden Jahrhunderte vermutlich gar nicht überstanden, oder?
Sehr unwahrscheinlich. Vor allem, wenn man bedenkt, wie düster die nächsten Jahrhunderte werden sollten.
Das ist eine wunderbare Ironie. Die Unsicherheit der Handwerker macht das Gebäude quasi unsterblich. Aber das führt mich unweigerlich zu einer anderen Frage. Der Standort.
Mhm. Sehr wichtiges Thema.
Wir haben dieses gewaltige, schwere Holzmonument, das direkt ans Ufer der unberechenbaren Rems gesetzt wird. Das war doch logistisch ein absoluter Albtraum. Warum genau dorthin?
Geografisch befand sich dieser Punkt im absoluten Schwerpunkt des damaligen Ortes. Blüderhausen war organisch auf beiden Seiten der Rems gewachsen.
Also ein Teil nördlich, ein Teil südlich.
Genau, es gab eine Nordsiedlung und eine Südsiedlung. Man darf sich das aber jetzt nicht als so eine harmonische Doppelstadt vorstellen. Diese beiden Hälften rivalisierten enorm miteinander.
Ah, okay.
Und der Fluss war eine echte natürliche Barriere. Es gab zwar Furten und einfache Stege, die wurden aber je nach Wetterlage und Wasserstand sehr schnell unpassierbar.
Wenn ich mir das so ansehe, drängt sich mir direkt ein Verdacht auf.
Lass hören.
Man könnte ja jetzt ganz romantisch behaupten, die Gemeinde baut das Rathaus genau in die Mitte, direkt an den Steg, um Nord und Süd brüderlich zu vereinen. So als Symbol des Zusammenhalts.
Das wäre die romantische Sichtweise, ja?
Aber wenn wir in die Quellen schauen, sehen wir, dass direkt gegenüber, also auf der anderen Seite des Weges, die Wohnung des Amtmanns lag.
Richtig, das spätere Haus Bürger, beziehungsweise das Gasthaus zur Krone.
Genau. Und der Amtmann, das war ja die absolute Obrigkeit, quasi der verlängerte Arm des Grafen. War dieser Standort also vielleicht weniger ein Symbol der Liebe und vielmehr ein kalkulierter administrativer Wachturm?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird das sehr deutlich. Der Begriff Wachturm ist militärisch vielleicht ein kleines bisschen zu hoch gegriffen. Aber die psychologische Komponente ist unbestreitbar.
Okay, wie meinst du das genau?
Wir befinden uns im Jahr 1569. Die Reformation, die in Plüderhausen unter Pfarrer Johannes Erhard Einzug hielt, war gerade einmal 33 Jahre her.
Ah, stimmt, das war ja ein riesiger Umbruch.
Massiver ideologischer und sozialer Umbruch, genau. Alte Gewissheiten waren einfach weg. Und in solchen Zeiten wird Architektur ganz gezielt genutzt, um Präsenz und Ordnung zu zeigen.
Das ergibt Sinn. Ein überdimensionales, massives Eichenhaus direkt an der einzigen verlässlichen Flussüberquerung.
Flankiert von der Residenz des Amtmanns.
Das ist ein ziemliches Machtwort in Holz. Es signalisiert Kontrolle über den Handel, über die Bewegung der Menschen und eben auch über diese rivalisierenden Ortsteile.
Eine neu geschaffene Ordnung, die in die Landschaft gebaut wurde.
Eine in Eiche gegossene neue Weltordnung. Aber, und das ist ja das Krasse, diese Ordnung sollte schon sehr bald in ihren Grundfesten erschüttert werden.
Oh ja?
Nur ein paar Jahrzehnte später stand das Gebäude vor einer Zerreißprobe, gegen die so ein bisschen Flusswasser oder ein Herbststurm wie ein schlechter Scherz wirken.
Wir sprechen vom Dreißigjährigen Krieg. 1626 erreichte diese europäische Katastrophe Blüderhausen.
Und das war nicht nur ein kurzes Gefecht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die Heerscharen, die durch das Remstal zogen, brachten nicht nur direkte Gewalt. Sie brachten Plünderung, systematische Zerstörung, Hunger und Seuchen.
Puh.
Wenn wir uns die Zahlen aus dem Jahr 1648 ansehen, also dem Ende des Krieges, dann zeichnen die ein echtes apokalyptisches Bild. Blüderhausen war ein totaler Ruin.
Ein totaler Ruin? Wie viele Menschen haben denn da noch gelebt?
Die Bevölkerung war auf winzige 200 Seelen geschrumpft. Ein ganzes Dorf fast vollständig ausgelöscht.
Stell dir das mal vor. Du stehst in diesem Ort und um dich herum rauchen noch die Trümmer.
Ja.
Sogar ein florierendes Badewesen, das sich da direkt an der Rems befand und direkt an das Rathaus angrenzte, wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht.
Komplett zerstört, genau.
Aber ausgerechnet dieses hölzerne Rathaus steht noch. Es überlebt einfach das Inferno.
Da hat sich die Panik der Zimmerleute von 1569 endgültig ausgezahlt, diese unfassbar massiven Eichenstämme zu verwenden. Es war kein gewöhnliches Holzhaus, es war eigentlich ein Tresor.
Wahnsinn! Es ist wirklich ein physisches Wunder. Das muss doch für die Überlebenden eine unglaubliche Bedeutung gehabt haben.
Absolut. Das Rathof blieb als einer der wenigen intakten Ankerpunkte für diese stark dezimierte Gemeinschaft übrig.
Mhm.
Und es dauerte extrem lange, bis sich die Region demografisch und wirtschaftlich wieder erholte.
Gibt es da Daten, wann es wieder bergauf ging?
Wir sehen erst 1799, also rund 230 Jahre nach dem Bau, die erste große Neugestaltung der Fassade im ersten Oberstock. Das markiert einen Wendepunkt.
Ah, okay.
Eben.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Im Jahr 1805 bekommt Blüderhausen das Krämer- und Viehmarktrecht zugesprochen.
Ein riesiger Meilenstein.
Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Zweimal im Jahr, im März und im Juli, explodierte das Leben da förmlich rund um dieses alte Rathaus.
Ja, das war ein unglaubliches Spektakel.
Wo vorher Stille herrschte, roch es jetzt nach Rindern und Pferden, nach frischem Brot und Leder. Es wurde geschrien, gefeilscht, getauscht. Und ein Marktmeister stand vor dem Gebäude und überwachte dieses ganze Chaos.
Das Rathaus war also plötzlich nicht mehr nur das kühle Symbol der Autorität. Es war jetzt das pulsierende Epizentrum des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Aber wie wir aus der Geschichte wissen, dieser Aufschwung hielt nicht ewig an.
Nein, er war enorm fragil. Naturkatastrophen machten eben auch vor Blüderhausen nicht Halt. Kurz nach der Etablierung dieser Märkte folgten die extremen Hungerjahre von 1816 und 1817.
Das war doch eine Zeit, in der die Ernten massiv eingebrochen sind.
Ja. Und die Quellen für Blüderhausen zeigen diese Verzweiflung extrem nüchtern an den Preisen.
Was heißt das konkret?
Ein Scheffeldinkel, das war damals das Standardgetreidemaß, kostete plötzlich utopische 30 bis 40 Gulden.
30 bis 40 Gulden? Das ist ja eine komplette Hyperinflation der Lebensmittelpreise.
Genau. Die Menschen konnten sich schlichtweg kein Brot mehr leisten. Familien, die gerade erst wieder Fuß gefasst hatten, stürzten abermals in bitterste Armut.
Und wir kennen ja die historische Kausalität. Wenn Menschen hungern, bricht irgendwann die öffentliche Ordnung zusammen.
Leider ja.
Verzweiflung treibt Kriminalität an. Das alte Rathaus, das gerade noch so fröhlich auf den Viehmarkt geblickt hatte, musste sich notgedrungen an diese dunkle Realität anpassen.
Die reine Amtsstube reichte für die Probleme der Gemeinde einfach nicht mehr aus. Diese soziale Krise ließ sich sehr bald an der Architektur selbst ablesen.
Was haben Sie umgebaut?
Zunächst musste 1835 die stark angegriffene Mittellängswand im Inneren neu abgezimmert werden.
Das Haus ächzte also schon unter der ständigen Nutzung?
Richtig. Der Westgiebel wurde übrigens 1883 nach Wetterschäden mit einer Bretterschalung verkleidet.
Okay, aber was war die Reaktion auf die Kriminalität?
Das sehen wir ganz deutlich 1851. In diesem Jahr wurde mitten im Dachgeschoss eine Arrestzelle eingebaut. Das Rathaus wurde zum Gefängnis.
Krass.
Und weil eine Zelle offensichtlich nicht ausreichte, um die steigende Zahl an Vergehen in diesen Notzeiten zu bewältigen, baute man 1853 direkt noch eine zweite Arrestzelle ein, diesmal ins Erdgeschoss.
Das ist doch verrückt. Da sitzt unten im Erdgeschoss der Dieb in der Zelle, der vielleicht aus purer Not gestohlen hat, während im selben Gebäude die Bürokratie einfach weiterläuft.
Ein absurdes Bild, ja.
Aber das Haus muss ja noch mehr schlucken. Es ist quasi wie so ein architektonisches Schweizer Taschenmesser.
Schöner Vergleich, das trifft es perfekt.
1858 wird dem Gebäude dann förmlich die Krone aufgesetzt. Ein neuer Glockenturm mit Alarmglocke kommt aufs Dach.
Und das Erdgeschoss wird nochmal umfunktioniert.
Genau. Das wird zusätzlich zum Spritzenhaus, also zur Basis der örtlichen Feuerwehr.
Während da immer noch die Arrestzelle ist.
Ja, und gleichzeitig befinden sich dort aber immer noch die reguläre Amtsstube, der Sitzungssaal für die Lokalpolitiker und obendrein noch eine ganz normale Mietwohnung.
Und wir dürfen nicht vergessen, 1873 nutzt man Teile des Hauses dann vorübergehend auch noch als Kinderschule.
Das wirft echt eine wichtige Frage auf. Was bedeutet das alles? Das ist doch eine Verdichtung von gesellschaftlichen Funktionen, die für uns heute kaum vorstellbar ist.
Absolut. Justizvollzug, Brandbekämpfung, Exekutive, Bildung und privater Wohnraum, alles operiert simultan unter einem einzigen massiven Eichendach.
Wahnsinn.
Es zeigt einfach, wie wertvoll und zentral dieser umbaute Raum für die Gemeinde war. Aber jedes Gebäude stößt irgendwann an seine physischen Grenzen.
Das stimmt.
Plüderhausen wuchs weiter, die Aufgaben der Verwaltung wurden immer komplexer. In den Jahren 1913 und 1914 zog die Gemeinde dann die Konsequenz und baute das neue Rathaus.
Und was passierte mit unserem Bauwerk?
1919 verlor unser 1569 erbautes Gebäude endgültig seine offizielle amtliche Funktion.
An dem Punkt könnte man ja echt denken, okay, das Haus hat seinen Dienst getan, jetzt wird's abgerissen.
Das dachten sich ja einige.
Aber stattdessen beginnt eine fast schon wilde Phase der industriellen und kommerziellen Zweckentfremdung.
1935 geht das Gebäude in Privatbesitz über, an die Familie Kunberger.
Richtig. Aus der ehrwürdigen Amtsstube wird eine Schreinerwerkstatt. Stell dir mal den Geruch vor. Statt nach feuchten Akten und Arrestzellen riecht es da plötzlich nach frischen Sägespänen und Leim.
Eine komplette Transformation.
Und diese Verwandlung hört nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht auf. Das Gebäude wird quasi zu so einem Mikrokosmos der Nachkriegszeit.
Es ist ein nahtloser Übergang durch die wirtschaftlichen Phasen des 20. Jahrhunderts. Das Erdgeschoss diente zum Beispiel nach dem Krieg als Materiallager der Firma Bieger.
Und dann kommt die Mobilität.
Genau. Ein Herr, Jirasek, eröffnet ein Fahrradgeschäft.
Wahnsinn.
Darauf folgt dann das laute, rhythmische Klappern von Webstühlen. Die Handweberei Schubert richtete ihre Werkstatt dort ein.
Und am Ende war da noch was mit Büchern, oder?
Ja, es fungierte als Lager der Buchbinderei Donner. Diese ständigen Wechsel zeigen extrem gut, wie flexibel die grundlegende Struktur des Hauses geblieben war.
Total. Und wir dürfen nicht vergessen, was in dieser Zeit über dem Fahrradladen und der Weberei passierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchten unzählige heimatvertriebene Familien dringend ein Dach über dem Kopf.
Ein sehr dunkles Kapitel.
Und das Obergeschoss des alten Rathauses bot ihnen Zuflucht. Das Haus war wieder einmal ein Auffangbecken für die Folgen einer Katastrophe geworden. Das gibt dem Gebäude irgendwie eine unheimliche Tiefe, wenn man bedenkt, wie viele Lebensgeschichten dort auf ein paar hundert Quadratmetern komprimiert wurden.
Das ist der Kern dessen, was wir heute aus diesen baulichen Untersuchungen lernen. Ein Gebäude ist nicht nur totes Holz und Stein. Das alte Rathaus ist wie ein physisches Geschichtsbuch.
Schön gesagt.
Man kann die sozialen und wirtschaftlichen Phasen Deutschlands allein an den wechselnden Nutzungen dieses einen Grundrisses ablesen. Autorität, Armut, Industrialisierung, Krieg, Flucht und Wiederaufbau. Alles unter einem Dach.
Aber irgendwann stand es dann leer, richtig?
Ja, 1984 stand das Haus unbewohnt da. Ein verwaistes Relikt seiner selbst.
Traurig eigentlich.
Nick übergab, anstatt einfach den Abrissbagger rollen zu lassen.
Puh, da haben Sie echt nochmal die Kurve gekriegt. Das bringt uns auch zum Ende unserer heutigen Betrachtung. Und ich finde, dieses Gebäude zwingt uns, unseren eigenen Blick auf Architektur komplett zu überdenken.
Mhm.
Wir haben zögerliche, übervorsichtige Zimmerleute im Jahr 1569, die vor einer neuen Verordnung zittern und ein Haus so massiv und überdimensioniert bauen, dass es Kriege übersteht.
Genau.
Und weil es so simpel und stark war, konnte es im Laufe der Zeit in fast alles verwandelt werden, was die Menschen gerade brauchten. Gefängnis, Feuerwehrhaus, Schule, Werkstatt, Flüchtlingsheim. Die wahre Beständigkeit dieses Gebäudes lag in seiner Fähigkeit zur Anpassung.
Und genau das wirft eine hochspannende, ja fast schon provokante Frage für unsere Gegenwart auf.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wenn wir heute moderne Rathäuser, gläserne Bürokomplexe oder Verwaltungstempel bauen, hochspezialisiert und starr in ihrer Funktion, könnten diese in 450 Jahren jemals so anpassungsfähig sein?
Wahrscheinlich eher nicht.
Werden sie Feuerwehr, Gefängnis, Schule und Zufluchtsort gleichzeitig sein können? Oder bauen wir heute eigentlich nur noch Monumente für den ganz kurzen Moment, während man 1569 völlig unwissentlich ein Monument für die Ewigkeit schuf?
Wow. Das ist ein Gedanke, den du da draußen bei deinem nächsten Spaziergang durch die Innenstadt oder an einem alten Fachwerkhaus definitiv mal im Hinterkopf behalten solltest.
Auf jeden Fall.
Vielleicht steckt in so einem leicht schiefen Holzbalken an der Ecke deutlich mehr Leben, mehr Flexibilität und am Ende auch mehr Zukunft als in der glatten Betonfassade von heute. Wir bedanken uns, dass du uns bei dieser historischen Quellenreise begleitet hast. Hoffentlich blickst du ab heute mit anderen Augen auf die stummen, steinernen Zeugen in deiner Nachbarschaft. Bis zum nächsten Mal.